Ich möchte noch einmal mit uns beten. Ja, Jesus, so füll du jetzt bitte meinen Mund. Geh du durch die Reihen, rühr du unsere Herzen an und mach du uns bewusst, was du in uns zu tun vermagst. Amen. Ich möchte heute über die Jahreslosung sprechen. Ich weiß nicht, ob du sie schon verinnerlicht hast aus dem 1. Korintherbrief. Dort heißt es ganz kurz und bündig: All eure Dinge lasst in der Liebe geschehen. Klingt ja gut. All eure Dinge lasst in der Liebe geschehen. Wir stehen am Beginn eines neuen Jahres und wenn wir uns das bewusst machen, dann ist das etwas Wunderbares, dass unser Leben nicht einfach immer so ohne Punkt und Komma dahin plätschert, dass es überhaupt so etwas gibt wie ein Jahr. Dass es diese Meilensteine gibt, die Gott setzt, wo wir sagen können, es gibt einen Anfang, es gibt einen Höhepunkt, es gibt ein Ende, es gibt die Jahreszeiten, wir können aufbrechen, wir können alles geben, wir können zur Ruhe kommen, wir können uns neu orientieren. Und bei alledem hilft uns, was Gott an Rhythmen in diese Welt eingebaut hat. Tag und Nacht, Woche, Monat und das Jahr. Und so ist es kein Zufall, dass so viele Leute das schon so instinktiv spüren, wenn etwas Neues beginnt, dann wäre es doch auch gut, wenn ich mich selber auch vorbereite. Wenn ich nicht alle Lasten und alles Alte mit mir rumschleppe, sondern wenn ich so eine Inventur mache in mir selber. Nicht nur das Haus auf Vordermann bringen, sondern auch schaue, was ist eigentlich in meiner Seele, was möchte ich behalten, was möchte ich loswerden, wo brauche ich Hilfe. Also es ist Zeit, Neues zu beginnen, es ist Zeit, auch einen Schlussstrich zu ziehen unter Altes, das wir nicht mitnehmen möchten. Und bei all dem möchte Gott uns helfen. Und das dürfen wir uns bewusst machen. Und jeder Neuanfang, der wirklich nachhaltig ist, der beginnt im Inneren, der beginnt in unserem Herzen. Wenn wir sagen, ich möchte meine Prioritäten neu ordnen, wenn ich mich frage, was soll mir denn in diesem Jahr wichtig sein? Was möchte ich denn, womit möchte ich mich beschäftigen? Was ist mein Gebet für das neue Jahr? Für wen möchte ich beten? Wofür möchte ich beten? Wie ist das bei dir? Am besten, wir überlegen uns das, wir nehmen uns mal die Zeit bei einem schönen Kaffee, schreiben uns das auch auf, dann können wir besser dranbleiben, dann haben wir eine Gedächtnisstütze, was in diesem Jahr Vorrang haben soll. Und das gilt auch für den Glauben, dass wir uns auch da bewusst machen dürfen, was sind denn Schritte, die ich im Glauben gehen möchte in diesem Jahr? Was ist ein Gebet, das ich habe, wo ich sage, Gott, an der Stelle, da klappt's bei mir noch nicht. Da möchte ich ganz besonders dich bitten, dass du mir hilfst, dass ich dir besser vertrauen kann, dass ich dich mehr erleben kann. Also, was wünschst du dir von Gott? Wir dürfen das ja frei heraussagen. Und es ist ein guter Zeitpunkt, das in diesen Tagen zu tun, es vielleicht mal in ein Tagebuch zu schreiben. Und dann können wir fokussierter in das neue Jahr gehen. Und wir dürfen uns bei alledem bewusst machen, dass über unserem Leben der Satz steht, wie es so schön heißt, wie Gott sagt zu seinem Volk, zu seinen Leuten: Ich weiß wohl, was für Gedanken ich über euch habe. Gedanken des Friedens. Und nicht des Leidens, dass ich euch gebe, Hoffnung und Zukunft. Egal wie das Jahr verläuft, was es mit sich bringt, an Äußerlichkeiten, an Freud und Leid, aber das ist, was Gott dir persönlich zusagt. Und damit sind wir auch schon mitten in unserem Thema, in der Jahreslosung: Alle eure Dinge lasst in der Liebe geschehen. Was heißt das jetzt im Konkreten und wie geht das? Ich habe uns drei Punkte mitgebracht und das so ein bisschen zusammengeschmolzen, diesen Satz: All eure Dinge lasst in der Liebe geschehen. Was bleibt da übrig? Es bleibt übrig alles. Es bleibt übrig innen drin, in dieser Liebe und die Liebe. Das sind die drei Punkte. Alles, all eure Dinge lasst in der Liebe geschehen. Was ist alles? Oder andersherum gefragt, was ist davon nicht betroffen? Man kann an der Stelle auch übersetzen: alles, was dich angeht, alles, was dich betrifft, alles, was du tust, geschehe in Liebe, also wirklich alles. Es geht darum, dass das, was wir tun und was wir sind, von der Liebe geprägt sein soll, die Gott uns anbietet, dass das die Grundhaltung unseres Lebens sein soll. Und da ist die Frage, ja, wo fängt das denn an und wie ist das möglich? Ich habe so gedacht, ja, der Tag fängt ja an am Morgen. Wie ist denn das? Kann ich denn morgens aufstehen in Liebe? Kann ich das Frühstück vorbereiten in Liebe? Kann ich mich in Liebe anziehen und mir die Zähne putzen? Alles ist alles. Geht das? Kann ich in Liebe einkaufen gehen, zur Arbeit fahren? Kann ich in Liebe meine Arbeit verrichten, egal was es ist? Kann ich in Liebe meine Steuererklärung machen? Nein, kann ich nicht. Das macht meine liebe Frau, da bin ich ihr sehr dankbar. Damit ich meinen Frieden nicht verliere. Kannst du in Liebe den Abwasch erledigen, Auto fahren, schlafen gehen? Was können wir alles in Liebe tun? Eigentlich, wenn ich so drüber nachdenke, kann man ja alles in Liebe tun. Aber was heißt das dann? Das heißt in einer Grundhaltung von Dankbarkeit. In der Grundhaltung, alles, was ich bin, was ich habe, das hat Gott mir doch gegeben. Darüber kann ich mich freuen. Da kann ich mein Bestes geben, da kann ich mir Mühe geben, vom Größten bis zum Kleinsten. Und je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr wird mir bewusst, wie viel Grund zur Dankbarkeit ich eigentlich habe. Und das ist ja schon mal eine schöne Entdeckung. Sogar wenn ich schlafen gehe, kann ich wie David beten und sagen, ich liege und schlafe ganz im Frieden, denn du, Herr, hilfst mir, dass ich sicher wohne. Danke dafür. Und David, der hatte ja oft, war umringt von Feinden. Also hat er sich das bewusst gemacht, hat gesagt, wenn ich schlafen kann, wenn ich nachts mich nicht zermartern muss, sondern zur Ruhe kommen darf und innen drin Frieden habe, was ist das für ein Geschenk? Und das hat er aufgeschrieben. Und dafür hat er Gott Danke gesagt. Und was heißt in diesem Zusammenhang eigentlich lieben? Lieben heißt doch auch, wenn ich Gott gegenüber ausdrücke, Gott, ich möchte nichts ohne dich tun. Alles, was mich angeht, alles, was ich tun muss, alles, was mir wichtig ist, da möchte ich, dass es auch mit dir besprochen ist. Da möchte ich das vor dich tragen, dass du darauf sehen kannst, dass ich weiß, ich habe es auch in deine Hände gegeben. Da ist die Frage, kann ich sogar im Leiden noch Liebe zum Ausdruck bringen? Ja, auch das können wir, wenn wir uns bewusst machen, wir leiden nie allein. Wir leiden im Glauben, im Vertrauen an Gott, dass er uns dennoch sieht, dass er mit mir fühlt, dass er mir den Weg hindurch zeigen wird. Er nimmt mich an die Hand und ich halte ihm mein Leid hin und sage, Herr, danke, dass du bei mir bist. Ich will auch bei dir bleiben, dich suchen, mich von dir tragen lassen. Und so können wir alles, was uns angeht, in Liebe geschehen lassen. Das Zweite, in, alles in Liebe. Ich habe mir gedacht, wenn ich etwas tue und ich bin wo drin, was geschieht dann mit mir? In gewisser Weise werde ich dann eins mit dem, wo ich drin bin. Mit meiner Umgebung. Ich nehme die Eigenschaften von dem, was mich umgibt, in Anspruch. Also ganz banal, es fängt an mit einer Turnhalle. Das ist eine sehr nützliche Umgebung. Wenn ich jetzt Fußball spielen will, im Winter, dann würde ich das nicht tun, wenn ich wüsste, ich muss da jetzt draußen auf den Acker gehen. Paulus würde sich trotzdem trauen. Aber ich gehe lieber in die Turnhalle, weil ich weiß, da ist es warm und trocken. Und schon kann ich wunderbar Fußball spielen. Also ich nehme die Eigenschaften dieser Umgebung für mich in Anspruch. Oder gestern waren wir im Hallenbad, waren schwimmen und da habe ich wieder so gemerkt, ja wunderbar, wenn ich im Wasser bin, kann ich auf einmal Dinge tun, die ich an Land nicht tun kann. Ich kann die Beine hochnehmen und auf einmal schwebe ich und sinke nicht auf den Grund. Das kann ich an Land nicht tun, kann hier nicht rüberschweben. Aber im Wasser kann ich die Eigenschaften des Wassers für mich nutzen. kann meine Muskeln und Gelenke schonen, weil das Wasser mich trägt. Und das Wasser kann so viel mehr. Wenn ich mich erfrischen will im Sommer, dann springe ich in den Pool bei Uwe. Im Winter kann ich ein warmes Bad nehmen. Wenn ich verschwitzt bin, kann ich duschen und mich reinigen. Also das Element, in dem ich mich befinde, es verändert mein Leben maßgeblich in diesem Moment. Wenn ich zu Fuß durch eine 1000 Kilometer lange Wüste gehen müsste, würde ich vermutlich verdursten. Aber wenn ich in einem klimatisierten Geländewagen sitze, dann wird aus dem, was mir unmöglich ist, auch noch ein Vergnügen. Manche Leute machen das ja zum Spaß. Und jetzt ist die Frage, wie können wir das übertragen auf die Liebe Gottes? Was macht sie mit uns? Was sind ihre Eigenschaften? Wie können wir in dieser Liebe schwimmen und uns tragen lassen? Das ist das Geheimnis, von dem Paulus spricht. Das Geheimnis lautet: Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Weil Jesus nicht nur gesagt hat, ich bin bei euch, sondern weil er gesagt hat, ich bin in euch und ihr seid in mir. Weil er gesagt hat, bleibt in mir, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Weil er gesagt hat, alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Weil es heißt, ich vermag alles durch den, der mich stark macht. Weil er in mir ist. Also Christus in uns und wir in ihm, das ist dieses neue Leben, das ist der entscheidende Schlüssel für ein Leben mit Gott, zu dem er uns erwecken will. Und die Frage ist, wie wird das praktisch, wo wird das sichtbar? Und das ist der dritte Punkt, was ist diese Liebe? Liebe, das ist ja heutzutage ein viel gebrauchtes Wort, sehr undifferenziert verwendet. Wenn wir uns anschauen, wo heute überall Liebe draufsteht, ist ja längst nicht überall Liebe drin. Wenn wir ins Griechische schauen, dann, und das ist das Schöne, finden wir drei verschiedene Worte für Liebe, die wir im Deutschen nicht so haben. Da ist zunächst mal die Philia, das ist die Bruderliebe. Die natürliche, angeborene Liebe zu den Menschen, die dir nahestehen. Deine Lieben, deine Familie, deine Kinder, die Menschen, die dir wichtig sind, die, die dir sympathisch sind, mit denen du gerne zusammen bist. Dann ist da der Eros, die geschlechtliche Liebe, die sexuelle Anziehung. Diese beiden Arten von Liebe haben gemein, dass sie instinktiv in uns drin sind und wir müssen uns gar nicht bemühen, sie auszulieben, zu leben, weil sie ziehen uns mit Kraft an. Sie erscheinen uns attraktiv. Sie stecken uns in den Genen, in den Knochen. Und jetzt kommt noch eine dritte Art der Liebe dazu. Und die ist ganz anders. Die heißt Agape. Das ist die Gottesliebe. Und diese Liebe ist selbstlos. Und diese Liebe ist nicht exklusiv. Das heißt, sie gilt nicht nur einem kleinen Kreis, sondern sie gilt jedem, wendet sich jedem zu, kommt jedem, den sie in die Quere kommt, zugute. Diese Liebe ist das Gegenteil von Egoismus. Diese Liebe sieht nicht auf sich selbst und sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie gibt sich für den anderen hin, sie gibt sich, wenn es sein muss, sogar bis zur völligen Selbstaufgabe hin für die, die sie liebt. Von dieser Liebe schreibt Paulus im 1. Korinther 13 in dem sogenannten Hohnlied der Liebe. Wenn du das noch nicht kennst, kannst du das gerne mal nachlesen zu Hause. 1. Korinther 13. Über diese Liebe heißt es, sie ist die größte und die einzig bleibende Kraft der Welt. Auch wo der Glaube schwindet und die Hoffnung schwindet, bleibt diese Liebe. Sie überwindet alles, sogar den Tod. Und deswegen heißt es, Gott ist diese Liebe, ihr Lieben. Gott ist diese Liebe, diese Agape-Liebe und an Jesus haben wir das gesehen. Er hat sein Leben für uns am Kreuz gegeben. Er gab sich selbst. Was für eine Liebe. Es gibt keine größere. Aber wisst ihr was? Diese Liebe steckt uns Menschen überhaupt nicht in den Knochen. Jedenfalls nicht unserem natürlichen empfinden. Diese Liebe haben wir nicht. Diese Liebe ist das Gegenteil von dem, was das Ego will. Ich will doch leben und nicht sterben. Ich will doch, dass es mir zuerst gut geht, nicht irgendjemandem anderen, den ich noch nicht mal kenne. Warum sollte ich den lieben? Das ist der Grund für so vieles, was nicht gut läuft in der Welt. Das ist der Grund, warum wir Dinge kaufen, wo es uns egal ist, unter was für Bedingungen sie hergestellt werden von anderen Menschen. Hauptsache, sie sind billig für uns. Ich, mich, meiner, mir, Vater, segne diese vier. Das ist zuallererst mein Gebet. Unser täglich Brot gib uns heute. Und wenn dann noch was übrig ist, dann gibt's auch den anderen. Und es gibt so ein schönes, entlarvendes Gebet, das wir als Kinder früher gebetet haben, wo es heißt: Lieber Gott, wir danken dir für das gute Essen hier. Mache doch den Armen satt, der vielleicht noch Hunger hat. Ja, vielleicht. Denn das will ich doch oft gar nicht so genau wissen. So ist der Mensch, der natürliche Mensch, der alte Mensch, beherrscht von Egoismus. Darum hortet er, hamstert er, darum prügelt er sich mit anderen um das letzte Paket Klopapier beim Aldi. Weil er Angst hat, zu kurz zu kommen. Weil er gierig ist, weil er um sein eigenes Wohl fürchtet. Und wenn ich sage er, ihr Lieben, das klingt so gut, so als wäre ich davon gar nicht betroffen. Aber so bin ich auch. Irgendwo ist das noch in mir. Ganz sicher. Und auch in dir? Huch, erwischt. So sind wir. Zumindest auch Teile an uns, in uns, der alte Mensch. Und das ist eine schlechte Nachricht sicherlich, aber wisst ihr, es gibt eben auch, und darum soll es ja heute gehen, diese gute Nachricht, die da heißt, du kannst frei werden von dir selbst. Und ich glaube, das ist die größte Freiheit, die wir überhaupt bekommen können. Und das größte Glück. Wenn ich nicht mehr mich so sehr um mich drehe, dass ich gefangen bin, dass ich immer Angst habe, zu kurz zu kommen, sondern wenn ich ruhig sein kann, meine Lasten Gott abgeben kann. Wenn ich frei werde von mir selber. Was ist das für ein Geschenk? Und dabei möchte Gott uns helfen. Und wie funktioniert das? Das funktioniert eben, wenn wir in Gottes Liebe hineingeraten. Wie so ein Schiff in einen Sturm. Ein Schiff im Sturm, das wird bewegt vom Wasser. Wenn wir in Gottes Liebe sind, dann werden wir bewegt. Dann rüttelt uns das auf. Es kann gar nicht anders sein. Wenn Gottes Liebe in uns hineinkommt, dann passiert die entscheidende Veränderung, dass wir begreifen, Mensch, ich muss ja gar nicht horten. Ich muss mich ja gar nicht prügeln. Ich bin doch geliebt. Ich bin doch geborgen. Er kümmert sich doch um mich. Er hält mich doch. Er führt mich doch. Er hat mich doch sogar vom Tod erlöst, was muss mir dann noch Angst machen? Wenn Gottes Liebe in uns hineinkommt, passiert die entscheidende Veränderung, wir werden frei von uns selbst. Und dann können wir anfangen, selbstlos zu lieben, wie Jesus. Wenn wir in seine Liebe hineinkommen und in ihr bleiben, dann sind wir in einem großen, weiten Raum, dann trägt seine Liebe uns wie das Wasser unseren Körper. Dann befähigt sie uns zu Dingen, die wir von uns weder wollen noch tun könnten. Wenn wir in ihm sind und er in uns, dann strahlt seine Schönheit, seine Liebe, sein Licht aus uns und durch uns hindurch in die Welt. Und das ist wunderbar und es ist nicht unser Verdienst und wir müssen uns nicht verkrampfen. In unserer Jahreslosung wird es so gesagt. Und da ist noch ein Vers davor, der ganz wichtig ist. Da wird nämlich erklärt, wie das funktioniert, dass du dich von dieser Liebe füllen lässt. Weil wenn du das nicht weißt und versuchst es selber zu tun, dann bist du wieder in dem Hamsterrad gefangen und dann passiert genau das Gegenteil. Dann siehst du, du kannst es nicht und wirst traurig, weil du immer dein Scheitern vor Augen hast. Darum, was steht in 1. Korinther 16, Vers 13? Da steht, wachet, steht im Glauben, seid mutig und seid stark. Und dann heißt es, all eure Dinge lasst in der Liebe geschehen. Wie gelingt es, dass wir all unsere Dinge in die Agape-Liebe Gottes tauchen? Wir hören zunächst einmal, das ist wichtig, dass es hier heißt, alle eure Dinge lasst in der Liebe geschehen. Das ist ein Passiv. Das heißt nicht, du musst es machen, sondern du sollst es geschehen lassen. Gott muss dein Herz verändern. Aber damit das passiert, dass dein Herz sich verändert, dazu kannst du wiederum etwas tun. Was denn? Du kannst Gott darum bitten. Du kannst dich danach ausstrecken. Wie Paulus hier sagt, wacht, steht im Glauben, seid mutig, werdet stark. Dann werden sich deine Dinge mit Liebe anfüllen. Und jetzt denkst du vielleicht, also muss ich doch was tun. Das klingt nach Kampf und Anstrengung, wachen, im Glauben stehen und das ist richtig. Es ist auch ein Kampf, aber ein anderer Kampf. Wir versuchen nicht mehr uns selbst zu erlösen, uns selbst zu verbessern, sondern wir kämpfen den Kampf des Glaubens. Was ist das für ein Kampf? Es ist ein Kampf, in dem wir stehen, weil wir auf dieser Erde leben und diese Welt, das dürfen wir nicht vergessen, ist eine gefallene Welt. Eine kaputte, sündige Welt, von Gott getrennt. Und es gibt einen, der uns das Leben bewusst schwer macht. Schon allein deshalb müssen wir kämpfen. Gegen den, der uns immer wieder versucht, zu Fall zu bringen, zum Bösen zu verleiten, den Teufel. Und da ist der Unterschied zwischen einem Ungläubigen und einem gläubigen Menschen nicht der, dass der Ungläubige kämpfen müsste und der Gläubige nicht mehr, sondern es ist sogar umgekehrt, der ungläubige Mensch, der nicht wiedergeboren ist, der alte Mensch, der noch gefangen ist in seiner Begierde, der kann gar nicht kämpfen an dieser Stelle, weil er kein Bewusstsein dafür hat, weil er tot ist in seiner Sünde, sagt die Bibel, und ein Toter kann nicht kämpfen. Das heißt, wenn du geistlich tot bist, dann folgst du blind dem, was in dir ist, deinen Begierden, deinen Sorgen und Ängsten, du kannst nicht anders und du findest das ganz in Ordnung. Warum soll ich mir denn nicht meinen Teil nehmen, den ich haben will? Warum sollte ich daran etwas ändern wollen? Dem natürlichen Menschen leuchtet das nicht ein. Die Tatsache, dass wir überhaupt kämpfen können, zeigt, dass in uns etwas anders geworden ist. Aber das verstehen wir oft nicht und interpretieren es völlig falsch. Wir ertappen uns zum Beispiel dabei, wie schwer es uns fällt, abzugeben. Oder wie schwer es uns fällt, den anderen, der uns querkommt, lieb zu haben. Und dann sind wir sehr schnell dabei zu denken, oh Mann, ich bin also doch noch der alte Egomane, bei mir klappt das nicht mit dem Glauben und der Liebe, die Jesus mir gibt. Was läuft falsch? Und ihr Lieben, dass es uns so geht, das ist ganz normal. Wir stehen in einem Kampf. Aber dieses Denken, wir sind schuld, wir können es nicht, das ist das alte Denken. Wenn du so denkst, dann hast du das Wesentliche noch nicht verstanden. Da hast du nicht verstanden, dass der Teufel dir diese Gedanken schickt, um dich zu entmutigen. Aber es ist nicht die Wahrheit. Denn weißt du, dass du dich dabei ertappst, wie es dir schwerfällt, Dinge in Liebe zu tun, weißt du, was das ist? Das ist kein Unglaube. Wenn du traurig darüber bist, dass du etwas nicht getan hast, Weißt du, was das ist? Das ist Agape-Liebe. Das ist die Liebe Gottes in dir, die Sehnsucht danach. Es gibt doch was Besseres. Warum kann ich das nicht? Ich will doch eigentlich anders. Das ist ein Schmerz. Manchmal empfinden wir die Liebe Gottes als einen Schmerz in uns. Und da ist es wichtig, dass wir begreifen, das ist kein Unglaube, sondern das ist angefochtener Glaube, geängstigter Glaube. Die Lieblosigkeit, die ich in mir spüre, das ist Unglaube. Aber dass ich darunter leide, das ist Agape-Liebe. Hätten wir die nicht, würden wir gar nicht merken, dass wir lieblos sind. Aber wir merken es. Und daran können wir sehen, dass die Liebe Gottes in uns wohnt. Wir leiden an uns selbst, an unseren Schwächen. Sie sind noch da, aber sie sind uns nicht länger egal. Sie lassen uns nicht mehr kalt, sondern sie machen uns traurig über unser Versagen. Und wir merken, ich muss echt noch viel wachsen. Ich stehe noch am Anfang. Aber dass es so ist, das soll uns gar nicht traurig machen, denn das ist gut. Es ist ja ein Anfang da. Wir sehen, ich bin von neuem geboren. Ich kann aufbauen. Darauf soll ich sehen. Also wenn ich auf meine Defizite stoße, was soll ich tun? Resignieren, aufhören, das Gute zu tun, nur weil es sich schwer anfühlt, weil ich noch nicht vollkommen bin? Das ist, was der Teufel will. Aber das wäre doch Quatsch, das zu tun. Worum es hier wirklich geht bei dem, was Paulus schreibt, ist, dass wir lernen, diesen geistlichen Kampf, in dem wir stehen, zu begreifen, zu gestalten und zu führen. Und indem wir trainieren, werden wir nach und nach stärker. Und wenn wir dabei Schmerzen erleben, dann ist das wie ein geistlicher Muskelkater, so möchte ich das mal nennen an der Stelle. Wenn wir uns jetzt mal vorstellen, jemand geht ins Fitnessstudio zum ersten Mal, er ist völlig untrainiert. Er kommt nicht weit, aber hat viel Schmerzen. Was wird er denken? Er wird denken, oh, das liegt daran, dass ich keine Muskeln habe. Oder? Aber das stimmt nicht. Weil wisst ihr was, wenn der keine Muskeln hätte, hätte der keinen Schmerz. Es kann nichts wehtun, was du nicht hast. Und dann wunderst du dich und denkst, Mensch, wie können so kleine Muskeln so doll wehtun? Aber wehtun kann nur, was du hast, richtig? Und so ist es auch mit unserem neuen Menschen. Das, was wir bedauern, was uns leid tut, was uns schmerzt, das zeigt, dass da etwas in uns drin ist, etwas anderes, etwas Neues. Und der Mensch im Fitnessstudio, der wird weiter trainieren oder aufgeben. Und so ist das auch mit uns. Was wir uns also bewusst machen sollen, ist, wir haben schon diese Muskeln, das neue Herz. Sonst könnten wir darunter nicht leiden. Was uns fehlt, ist nicht Glaube, nicht Liebe, sondern Training. Das Leben in der neuen Natur. Unser Herz muss noch wachsen und gedeihen. Der Glaube ist noch klein und schwach. Wir müssen uns noch mehr erfüllen lassen von Gottes Liebe. Das heißt, wenn ich etwas tue, darf ich mir bewusst machen, ich muss das nicht aus Pflichtgefühl tun. Ich darf es aus Dankbarkeit tun. Frei sein, frei zu lieben. Ich muss gar nichts, aber ich darf alles. Das ist das Motto. Das heißt, weniger widerwillig leben und mehr fröhlich. Aus der Freude heraus, die wir erleben, wo wir lieben. Und das ist die neue, wunderbare Erfahrung, die wir machen. Wo Jesus sagt, es ist seliger zu geben als zu nehmen. Aber das muss man erstmal verstehen. Und wo wir das eben noch nicht wollen oder können, da können wir um diese Liebe beten, um diesen Mut beten und zu Jesus sagen, Herr, ich schaffe das nicht. Ich will das auch gar nicht. Ich habe Angst davor. Ich habe diese Liebe nicht. aber du hast sie doch. Also bitte hilf mir doch, mutiger zu sein, gläubiger zu sein, großzügiger zu werden, liebevoller zu werden, was auch immer. Und dann gehst du los und tust es einfach. Aus Liebe zu Jesus und nicht, um dein schlechtes Gewissen zu beruhigen. Paulus sagt, wacht, steht im Glauben, seid mutig und werdet stark. Das ist der Schlüssel zum Erfolg, so können wir konkret üben. Und wenn wir das machen, dann spüren wir, ja, das ist anstrengend, wenn du schon mal wach geblieben bist, um zu beten, dann merkst du, wie schwierig das ist, gegen die Müdigkeit zu kämpfen. Aber so ist es ja beim Training im Fitnessstudio auch. Jedes Training ist ein Kampf. Und wenn du nie an deine Grenzen gehst, wirst du auch nicht wachsen. Also ein Gewichtheber, der immer nur Minigewichte hebt, die er schon längst tragen kann, kriegt auch nicht mehr Muskeln. Er muss aus der Komfortzone raus. Und dann kann er sich über die schönen neuen Muskeln freuen. Wenn wir wachsen wollen, dann wird es auch wehtun und uns etwas abverlangen, aber es wird sich lohnen. Wir werden dabei stärker, gläubiger und liebevoller. Es wird unseren Charakter schleifen. Paulus sagt, weiter steht im Glauben. Und das ist wiederum das Gleiche. Wenn man feststehen soll, dann kann man sich nicht gleichzeitig gehen lassen. Auf dem Sofa geht das schlecht. Wer feststeht im Glauben, stellt sich einem Gegenwind. Er stellt sich gegen den eigenen Unglauben, gegen die Neigung, die dir sagt, ach, lass doch, ich will nicht leiden, das ist mir zu anstrengend. Hier, ihr Lieben, wollen wir uns erinnern und sagen, ich stell mich, ich verdrück mich nicht. Warum nicht? Ich stehe doch in seiner Liebe. Mal sehen, was passiert. Unser Vertrauen in Gott ist nicht unangefochten. Aber das zeigt, dass wir schon vertrauen. Sonst hätten wir gar keine Angst und gar keine Zweifel. Sonst wären wir einfach stumpf ungläubig. Also, als Ermutigung, wenn du das nächste Mal Angst hast, das nächste Mal zweifelst, das nächste Mal über deine Lieblosigkeit stolperst, dann hadere nicht lange mit dir herum, klag dich nicht an, wie dämlich du bist, sondern mach dir bewusst, wow, da war gerade Glaube in mir, da war gerade Liebe in mir. Die hat sich gemeldet. Toll! Klein wie ein Senfkorn, zittrig wie Schilf im Wind, aber es ist da. Ich kann einen Schritt gehen. Nicht gleich aufgeben, nicht gleich weglaufen, nicht gleich den Kopf in den Sand stecken. Jesus ist in mir. Also frage ich mich, was kann ich jetzt gemeinsam mit ihm tun? Wache, steh im Glauben, sei mutig und werde stark. Stark wirst du jedes Mal, wenn du schwach bist, aber Stärke zeigst, wenn du das Gewicht, das dir schwerfällt, in die Hand nimmst. Mutig wirst du, wo du Mut beweist, nicht weil du keine Angst hättest, sondern weil du bereit bist, etwas zu tun, obwohl du Angst hast. Das ist doch Mut. Wenn ich sowieso keine Angst habe, wo bin ich dann mutig? Der, der Angst hat und sich davon nicht abbringen lässt, der ist mutig. Der, der schwach ist, aber nicht davonläuft, der ist mutig. Also, es ist wichtig, dass wir überhaupt verstehen, warum wir kämpfen müssen. Es dient uns zum Besten. Gott lässt unseren Glauben und unsere Liebe wachsen. Er gibt sie uns nicht, um uns damit zu quälen, dass wir immer traurig sind, sondern er gibt sie uns, damit wir bestehen und uns wehren können, gegen das Böse. Darum sagt Jesus, überwinde das Böse mit Gutem, widersteh dem Teufel, dann flieht er vor dir. Wenn wir das beherzigen, wird es nicht ausbleiben, dass dann auch der zweite Satzteil eintritt. Dann werden all unsere Dinge in Gottes Liebe geschehen. Immer mehr. Darauf lasst uns sehen. Das waren drei Dinge. Alles in Liebe. Und nun ist eigentlich nur noch die Frage, bist du bereit zu trainieren, diesen Kampf anzunehmen, bereit, wenn Jesus von dir sagt, nimm auch dein Kreuz auf dich, halte auch mal Muskelkater aus. Aber er sagt, bei allem folge mir nach, ich gehe dir immer voran. Wenn du leidest, dann wirst du in meiner Liebe sein und bleiben und verändert werden in mein Ebenbild. Amen.